So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe als Motto ein Gedanke von einem Autor genommen, der als nächstes auf der Tagesordnung steht. Und ich hoffe, dass wir lauter, den wir also nach Anselm behandeln werden. Ich mache Anselm aber zu Ende, weil wenn Sie nachher den Text von Frege und später auch nach Frege werbe uns Texte von Leibniz anschauen, da kann es sein, dass Sie noch mit viel Wehmut an Anselm zurückdenken, weil dieser Text sehr klar aufgebaut ist. Wenn Sie jetzt zum Beispiel den Text von Frege sich anschauen, dann ist es auch klar, worum es sich handelt. Aber wenn Sie den Text also sich zu eigen machen wollen und mal suchen, wie er aufgebaut ist, dann wird die Sache viel und viel schwieriger. Ich habe Ihnen ja das letzte Mal oder auch in den vorigen Malen gesagt, dass ich den Text von Anselm ausgewählt habe, weil er ja ganz viel verschiedene Typen von Wahrheit bespricht. Und Typen von Wahrheit, die man im Laufe der Geschichte immer zurückfindet. Insofern ist das pädagogisch gesehen ein guter Anfang. Und einer der Punkte, den wir bei Frege sehen werden, nämlich, und jetzt schauen Sie mal an der Wand, dass Wissenschaft keine Wahrheiten macht, sondern diese findet, das ist ein Punkt, den wir auch bei Anselm gesehen haben, letzte Woche, als wir über diese Summa Veritas sprachen. Wissen Sie, über diese Propositionen, die Wahrheit zum Ausdruck bringen, und wo man die auch macht, immer findet man, dass so ein Satz als ein wahrer Satz formuliert werden kann. Okay, also Frege ist der nächste Autor. Er ist auch auf der Suche nach Wahrheit, aber tut das in einem viel engeren Sinne. Ihm geht es vor allem um Wahrheit, wie das in der Wissenschaft gehandhabt wird. Und er trifft dann auf ein ganz bestimmtes Reich, das sogenannte Dritte Reich. Ich kann auch nichts dafür. Und das ist das sogenannte Reich der Gedanken. Ein Reich, das er unterscheidet vom Reich der Dinge und vom Reich der Vorstellungen. Es ist also ein Reich, das nur für unser Denken zugänglich ist. Und da haben wir erneut eine Übereinstimmung mit Anselm, wenn Anselm also Ware definiert als Rectitudo, okay, das wird Frege dann nicht sagen, aber Rechtheit, die nur mit dem Geiste erfasst werden kann. Und diese Gedanken, wenn die vom Menschen als wahr erkannt werden, so sagt Frege, dann spricht man von Tatsachen. Frege geht dabei nicht aus von einer Korrespondenztheorie. Er kritisiert diese Korrespondenztheorie. Das werden wir dann sehen. Aber auch hier, wenn Sie den Text lesen, merken Sie, dass er das tut. Aber wenn Sie das jetzt versuchen rauszuarbeiten, ist das ein bisschen schwierig. Weil dieser Text von Frege, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, der wird in der Forschung öfters aufgegriffen als eine Position, die die Korrespondenztheorie kritisiert. Aber wie das genau geschieht, darüber gehen die Meinungen auseinander. Auch ist eigentlich nicht klar, welche Position Frege jetzt vertritt. Es ist aber deutlich, welche Position er verwirft. Okay, wir sollten jetzt aber keine Zeit verlieren, weil wir wollen den Anselm heute fertig machen. Wir waren ja stecken geblieben bei Gerechtigkeit. Und wir hatten gesehen, bei Gerechtigkeit spielte eine Rolle, dass man ein Kennvermögen braucht, das nach einer gewissen Norm handelt und dass man nach dieser Norm willentlich handelt. Damit habe ich immediat den ersten Punkt abgehandelt, Gerechtigkeit. Ich gehe jetzt auf den zweiten ein, Aufbau der Argumentation. Weil wie geht Anselm jetzt vor? Er untersucht also eine Reihe Fällen und geht dann aus von was wir eigentlich so unter Justitia, unter Gerechtigkeit verstehen. Das heißt, wenn loben wir eine gewisse Handlung, also das entscheidende Kriterium ist jetzt, ob diese Handlung oder dieser Vorgang ehrenwürdig ist oder nicht. Und so geht er also verschiedene Fälle durch und versucht dann rauszukristallisieren, versucht dann rauszuarbeiten, was wir jetzt eigentlich meinen, wenn wir von einem Vorgang oder von einer Handlung sagen, dass sie Gerechtigkeit darstellt. Nun, das erste Beispiel, das er bespricht, ist ein Stein, der nach unten fällt, der also tut, was er tun muss. Und jetzt ist die Frage, sprechen wir in diesem Falle von Gerechtigkeit? Nein. Und was fehlt eigentlich? Dass der Stein will, was er tun muss. Okay, aber dann nimmt er ein zweites Beispiel, wo zwar der Wille eine Rolle spielt, wie bei diesem Pferd, das, ich beschreibe das mal, das immediat aus dem Stall rennt in die Wiese und da Gras frisst. Nennen wir diese Handlung jetzt ehrenwürdig oder ein Beispiel von Gerechtigkeit? Anselm würde sagen, nein, weil das Pferd eigentlich nicht weiß, was es jetzt will oder was es jetzt willen muss. Das Pferd handelt einfach, ohne darüber zu reflektieren. So stellt er also fest, dass bei gerechtes Handeln oder bei Gerechtigkeit der Wille eine Rolle spielen sollte und die Erkenntnis. Und dieser Wille muss durch die Erkenntnis gesteuert werden. Das sind noch ziemlich klare Beispiele. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil erkanntes Willen oder ein Wille, der durch die Vernunft gesteuert wird, ist das jetzt genug? Da gibt er das Beispiel von einem Räuber, der gezwungen wird, etwas zurückzugeben. Also der Räuber hat sich Besitz angeeignet, wird erfasst und muss das jetzt zurückgeben. Und er gibt das dann auch zurück, weil der Richter ihm sagt, wenn du das nicht zurückgibst, wirst du gehängt. Also, er tut, was er tun muss. Er tut es auch willentlich. Aber rühmen wir jetzt diesen Räuber, wenn er das zurückgibt? Eigentlich nicht. Stellen Sie sich mal einen zweiten Räuber vor, der also Besitz an sich genommen hat, erfasst wird, vor dem Gericht steht. Es wird gedroht, dass er gehängt werden sollte. Und dann während dieser Aussprache fängt dieser Räuber an zu weinen und sieht dann auf einmal ein, dass er das in der Tat zurückgeben muss, weil man ja Besitz von einer anderen Person sich nicht aneignen sollte. Also dieses Schreckenbild, dass er aufgeknüpft werden sollte, spielt bei ihm keine Rolle. Er gibt es nicht zurück, weil er Angst hat, aufgeknüpft zu werden, sondern er gibt es zurück, weil er eingesehen hat, dass er sich nicht gehört, Besitz von jemandem anderen anzueignen. Also er sieht ein, dass er tun muss, was er tun muss, weil er es tun muss. Und dieser zweite Räuber, der kommt in die Zeitung. Da sagt man, also der ist ehrenwürdig, der hat also sein Räuberdasein abgelegt. Nun, hier wird willentlich und erkenntnismäßig gemacht, was getan werden muss, jedoch nicht durch einen Zwang von außen, sondern weil man einsieht, dass es gemacht werden muss. Und hier ist nur die Tatsache, dass es gemacht werden muss. Denken Sie nochmal an diesen zweiten Räuber. Nur weil er einsieht, dass in der Tat man sich keinen Besitz aneignen sollte und wenn man das gemacht hat, dass man es zurückgibt. Nur das ist der Grund, weshalb der zweite Räuber das zurückgibt. Der erste aus einem auswendigen Grund, weil er nicht aufgeknüpft werden wollte. Nun, in dem zweiten Falle ist also die Norm, das Sollen selbst. Das ist hier der einzige Grund. Und deshalb spricht Anselm hier von Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit ist eine besondere Form der Wahrheit, nämlich, ich formuliere es jetzt mal um, in Begriffe der Wahrheit, dass etwas gemacht werden muss, um der Wahrheit willen selbst oder bei der Handlung, dass gerecht gehandelt wird, nur um Wille der Gerechtigkeit selbst. Ich bin jetzt beim weiteren Punkt angekommen. Anselm verdeutlicht das, indem er unterscheidet zwischen was und warum. Er sagte, wenn wir eine Handlung ehrenwürdig nennen, dann gilt nicht nur das, was diese Handlung ist, im Lateinischen quet, sondern auch warum diese Handlung gestellt wird. Also das cur, warum macht einer das? Das heißt, bei Gerechtigkeit geht es nicht nur um was getan wird, aber auch warum, aus welchem Grund. Ja? Und das sehen wir auf Seite 59. Wie jeder Wille etwas will, so will er wegen etwas. Und jetzt, wo es um Gerechtigkeit geht, spielt dieses Wegen eine ganz wichtige Rolle. Denn wie man berücksichtigen muss, was er will, so muss gesehen werden, warum er es will. Denn er muss nicht in größerem Maße recht sein im Wollen dessen, was er wollen soll, als im Wollen dessen, weswegen er es wollen soll. Deshalb hat jeder Wille ein Was und ein Warum, denn wir wollen überhaupt nichts, wenn es keinen Grund gibt, warum wir es wollen. Also bei der Gerechtigkeit spielt dieses Warum die Rolle. Also du sollst es willen um der Gerechtigkeit willen selbst. Und so sehen wir dann auch, wie Anselm Gerechtigkeit definiert. Justitia est rectitudo voluntatis, also Gerechtigkeit ist die Rechtheit des Willens propter se servata, um ihren selbst Willen bewahrt. Das heißt, dass das eine Handlung folgt nur aus der Tatsache, dass es so geschehen muss. Ja, deutlich. Also diese Definition finden Sie dann auf Seite 61. Gerechtigkeit ist also Rechtheit des Willens bewahrt um ihrer selbst willen. Ich mache jetzt mal eine Fußnote, weil Sie fragen sich vielleicht, was soll das Kapitel jetzt über Justitia? Was ist jetzt so lustig an die Justitia? Wir hatten in der letzten Sitzung schon gesehen, okay, Justitia und Veritas werden immer miteinander verbunden. Aber jetzt, wenn der Anselm unterscheidet zwischen was und warum, dann haben wir ja gesehen, dass eine Handlung ziemlich komplex ist und dass das Warum manchmal mit der Handlung selbst, mit das, was eigentlich sein solle an dieser Handlung, nicht zu tun haben braucht. Wenn nämlich das Warum von außen kommt. Gesetzt sie, es ist an und für sich gerecht, um Almosen zu geben. Aber wenn sie das nur tun, damit der Nachbar sieht, wie gütig sie sind, dann ist der Grund also nicht, dass sie das tun, weil man Almosen geben solle, sondern eigentlich ein Grund, der mit Almosen geben gar nichts zu tun hat, sondern nur mit ihren eigenen Prestigeauffassung. Okay, 1, 2. Wir hatten ja gesehen bei Wahrheit, dass es eine Verbindung gibt zwischen das, was der Fall ist, und die Normierung dessen, was der Fall ist. Und wir hatten jetzt gesehen, dass in dieser höchsten Wahrheit Sein und Sollen zusammenfallen. Weil die höchste Wahrheit ja Wahrheit selbst ist, es keine Unwahrheit gibt, deshalb sind da immer Sein und Sollen zusammen. Wenn wir uns jetzt die formale Struktur bei der Justitia anschauen, sehen wir, dass eigentlich da dasselbe angestrebt wird. Weil das gerechte Handeln, es können viele Handlungen gerecht genannt werden, aber eigentlich geht es gar nicht um diese oder jene Handlung. Die Gerechtigkeit der Handlung ist immer die Handlung, wo nur um der Gerechtigkeitswillen gehandelt wird. Das heißt, in dieser gerechten Handlung sind wieder Sein und Solle identisch. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass der Anselm die Gerechtigkeit als eine bestimmte Form der Wahrheit sieht. Und wir hatten ja gesehen, dass nach Anselm bei den sogenannten toten Dinge es keine Unwahrheit geben kann, weil die ja wie von selbst tun, was sie tun müssen. Es gibt aber einen Zwischenbereich, das ist, wo der Mensch handelt oder über die Wirklichkeit denkt, dass Unwahrheit reinkommen kann. Wenn du dann noch einen Schritt höher gehst, das heißt, wenn Unwahrheit kommt, wenn Norm und das, was normiert werden sollte, nicht durch die Norm, durch wessen es normiert werden sollte, normiert wird. Aber bei der Gerechtigkeit ist das wieder der Fall. Da fallen wieder Sein und Sollen zusammen. Deshalb, dass bei Anselm diese Gerechtigkeit eine wichtige Rolle spielt. Also eigentlich bildet diese Gerechtigkeit Wahrheit ab, wie du die in der höchsten Wahrheit finden kannst. Deshalb, dass man in der Tradition oft sieht, dass das erste Prinzip Gott nicht nur Wahrheit, sondern auch Justitia genannt wird. Das ist der Hintergrund, weshalb Anselm dieser Punkt hier aufgreift. Danke. Jetzt wäre Anselm nicht, wenn er nicht auf ein semantisches Problem eingeht. Das können Sie zwischen Klammern setzen, aber diejenigen, die jetzt den Text gelesen haben, wundern sich ein bisschen drum. Die Definition war ja rectitudo propter se servata. Also Rechtheit, die um ihrer selbst willen bewahrt wird. Und im Lateinischen steht da ein Partizip der Vergangenheit. Und jetzt kriegst du ein gewisses begriffliches Problem. Weil dann heißt das, du nennst Gerechtigkeit, also wenn etwas bewahrt ist. Das heißt, nachdem du also etwas erhalten hast und du das, was du erhalten hast, bewahrt hast. Propter se servata. Wenn du jetzt nun sagst, dass die Gerechtigkeit eigentlich erst in dem zweiten Moment besteht, nachdem du es, ich sag mal jetzt, länger schon hast, dann kannst du dich fragen, wie ist das jetzt, vor du es bewahrt hast? Warst du dann gerecht oder nicht? Wenn du dann nicht gerecht wärst, könntest du es nicht bewahren. Also musst du eigentlich schon gerecht sein, bevor du es bewahrt hast. Das ist also ein gewisses Problem. Jetzt würde Anselm sagen, das ist eigentlich gar kein Problem, weil dieses Temporale, das aufgerufen wird durch propter se servata, ist nur eine Eigenheit der lateinischen Sprache, die nur ein Partizipium der Vergangenheit hat, aber kein Partizipium präsent ist. Deshalb müsstest du eigentlich sagen, quae propter se servatur. Also was, um diese Präsenz reinzukriegen. Dennoch hält er an dieses propter se servata fest, weil er sagen möchte, dass also, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel schauen. Dass es zwar eine Gleichzeitigkeit gibt zwischen durch die Gerechtigkeit bestimmt werden und die Gerechtigkeit bewahren, aber dass die Gerechtigkeit vor dem Bewahren der Gerechtigkeit kommt. Also er unterscheidet zwar zwischen natura, ablativ, das heißt das, was begrifflich vorab geht, du musst ja erst gerecht sein, bevor du Gerechtigkeit bewahren kannst. Aber diese begriffliche Unterscheidung, dass du erst gerecht sein musst, bevor du es bewahren kannst, heißt nicht, dass du in der Zeit, temporä, heißt es dann im Lateinischen, gerecht sein musst, zeitlich erst gerecht, und dass du dann erst in einem zweiten Moment sie erst bewahren kannst. Weil wenn du sie hast, bewahrst du sie ja schon. Ja? Und nachher geht er also nochmals auf dieses grammatikalische Problem ein, das also mit der lateinischen Sprache zusammenhängt. Wenn das für Sie schwierig ist oder unbekannt, dann können Sie das einfach vergessen. Aber Sie sehen sehr gut, nein, ich sage das für denjenigen, der sich tout court mit Anselm beschäftigen will, weil er, wie Sie mehrfach festgestellt haben, einen sehr deutlichen semantischen Zugang hatte. Okay, jetzt Kapitel 13. Dass eine Wahrheit in aller Wahrheiten ist. Jetzt erinnern Sie sich, als wir anfingen, diesen Traktat zu lesen, dass er sich fragte, also der Schüler, wir glauben, dass in Gott die Wahrheit ist, wir sagen, dass es in viele Dinge Wahrheit gibt, geht es hier eigentlich um dasselbe. Das war die Ausgangssituation. Und jetzt dieses letzte Kapitel versucht darauf eine Antwort zu geben. Nun haben wir ja schon gesehen, dass Anselm also eine Definition der Wahrheit herausgefunden hat. Er hat ja all diese verschiedenen Sorten von Wahrheit in eine umgemünzt. 1, 2. Wir wissen ja auch, dass der Anselm Realist ist. Das habe ich ja vor 2 oder 3 Sitzungen gesagt, dass er so ein partizipatives Wahrheitsbegriff hat. Er sagt, dass die Wahrheit also in das sitzt, was eigentlich wahr ist. Nun, eigentlich ist die Sache da schon mit beantwortet, weil wenn du dann eine Definition hast und du gehst da, du hast eine realistische Wahrheitsauffassung, das heißt, dass alles, was wahr, dass in alles, was wahr ist, auch wirklich Wahrheit steckt, wenn du dann eine Definition gefunden hast, dann ist ja in allen Dingen eigentlich die gleiche Wahrheit. Okay. Dennoch versucht er das jetzt zu beweisen. Also eigentlich ist die Frage schon beantwortet, aber er versucht das nochmal zu beweisen. Und wie geht er hier vor? Ich bin jetzt beim zweiten Punkt, Argumentationsvorgang. Sie merken, ich gehe jetzt ein bisschen schneller vor. Zweiter Punkt, Argumentationsvorgang. Er versucht eigentlich das Gegenteil wieder zu widerlegen. Also das ist eine Strategie in der Argumentation, dass man sagt, okay, wie kann ich meinen Punkt beweisen, wenn das Gegenteil unmöglich ist. Gesetz, ich habe wahr, unwahr. Und wenn ich jetzt beweise, dass das Unwahre unmöglich sein kann, dann habe ich damit bewiesen, dass die andere Alternative nur sein kann, nämlich das Wahre. Nun, wie tut er das? Er versucht dann herauszufinden, was ist eigentlich der Grund, weshalb wir von mehreren Wahrheiten sprechen? Und die Antwort ist, es gibt ja mehrere Träger von Wahrheit. Wir haben ja diese verschiedenen Kapitel gesehen. Das waren ja verschiedene Typen von Wahrheit. Und wenn jemand sagt, ja, es gibt mehrere Wahrheiten, mehrere Typen von Wahrheiten, also es gibt nicht eine Wahrheit, die überall anwesend ist, dann wäre eine mögliche Begründung, schau mal, wir sprechen ja von Handlungen, die wahr sind, wir sprechen von Propositionen, die wahr sind, wir sprechen von der höchsten Wahrheit. Okay. Nun nimmt er das allereinfachste Beispiel, das von den wahren Sätzen. Und die Frage ist hier, er versucht also an einem Beispiel mal zu klären, wie ist das eigentlich, der Bezug zwischen Wahrheit und Träger von Wahrheit. Und halten Sie, also Sie müssen das gut registrieren, was jetzt gesagt wird, weil das werden wir später bei Frege zurücksehen. Ist jetzt Wahrheit abhängig von der Träger der Wahrheit? Und man könnte sagen, ja, aber sicherlich, weil der Bezug zwischen Wahrheit und Träger der Wahrheit ist genau wie bei einer Wand und die Farbe des Wandes. Das heißt, die Farbe ist abhängig von dem Träger. Und wenn du mehrere Träger hast, hast du auch mehrere Farben. Nun, sagt Anselm, das ist bei Wahrheit nicht der Fall. Also der Bezug Wahrheit, Träger von Wahrheit, ist nicht so wie bei Farbe, Träger der Farbe. Und er macht es dann deutlich, jetzt bin ich beim dritten Punkt, er macht es dann deutlich an dem Zeichen. Er fragt sich, okay, also der Satz bedeutet etwas. Und jetzt fragt er, wie es mit Zeichen und Bedeutung, also mit Zeichen und das, was von dem Zeichen bedeutet wird, steht, ist das, was von einem, das, was von einem Zeichen bedeutet wird, die Bedeutung, ist die abhängig von dem Träger oder nicht? Nehmen wir mal ein Beispiel, jetzt hier diese Kreuzung, die wird ja durch ein Zeichen bedeutet. Da steht so ein dreieckiges Schild, das bedeutet, dass dort eine Kreuzung ist. Und Gesetz, ich hole dieses Verkehrszeichen weg. Bleibt dann die Bedeutung des Verkehrszeichens bestehen? Natürlich. Das heißt, das Zeichen produziert nicht seine Bedeutung, sondern das Zeichen materialisiert die Bedeutung. Das heißt, das Zeichen bedeutet etwas, was auch unabhängig von dem Zeichen existiert. Ich kann das noch besser ausdrücken. Gerade weil die Bedeutung unabhängig von dem Zeichen da ist, wird dort ein Verkehrsschild hingestellt. Weil die Kreuzung, und dass es eine gefährliche Kreuzung ist, das heißt eine Kreuzung, die bedeutet werden muss, gerade deshalb setzt man das Verkehrsschild dahin. Also, das Zeichen expliziert nur, was eigentlich expliziert werden sollte. Denken Sie jetzt an diesen Satz auch von Frege, das werden wir später sehen. Das Wahrheit nicht gemacht werden, sondern erfasst. Und so ist das nach Frege, nach Anselm auch bei der Bedeutung von Sätze. Die Sätze produzieren nicht diese Bedeutung, sondern diese Bedeutung wird von den Sätzen zum Ausdruck gebracht. Erinnern Sie sich noch in der letzten Sitzung, als wir über diese Unbegrenztheit der Wahrheit sprachen? Da hatten wir ja gesehen, wie war das mit dieser Unbegrenztheit? Nicht, dass es immer Sätze gibt, sondern dass, wenn du einen Satz ausdruckst, dieser Satz immer die Wahrheit, die auch unabhängig von dem Satz besteht, zum Ausdruck bringt. Wie wenn ich hier stehe, dann ist es vor 100.000 Jahren war es wahr, dass ich hier stehen werde. Und vielleicht gab es einen Neandertaler, der dann diesen Satz mal äußerte. Und er hat dann einen wahren Satz geäußert. Das heißt, er hat die Wahrheit erfasst, er hat sie nicht produziert. Und das drückt Anselm auf Seite 71 aus. Siehst du also nicht, dass nicht deshalb Rechtheit in der Anzeige ist, weil sie dann zu sein beginnt, wenn angezeigt wird, dass der Fall ist, was der Fall ist, oder dass nicht der Fall ist, was nicht der Fall ist, sondern weil die Anzeige, das ist also Bedeutung, weil die Anzeige dann gemäß der Rechtheit zustande kommt, die immer ist. Und siehst du, dass sie, nämlich die Rechtheit, nicht deshalb der Anzeige fehlt, weil sie zugrunde geht, wenn die Anzeige nicht ist, wie sie sein soll, oder wenn überhaupt keine Anzeige vorhanden ist, sondern weil dann die Anzeige von der selbst nicht schwindende Gerechtheit abfällt. Das heißt, auch wenn der Satz weg ist, bleibt das, was der Satz bedeutet, noch immer bestehen. Und die Antwort, das habe ich jetzt nicht an der Wand geworfen, ist dann von dem Schüler: Sic video ut non possim non videre. Also ich sehe das so, dass ich das nicht sehen kann. Also es ist notwendig, war das so anzunehmen. Nun, was er dann tut, nachdem er das hier festgestellt hat, also an einem Fall, nämlich der einfachste Fall, schließt er dann, dass das eigentlich immer so ist, weil wir ja gesehen hatten, dass letztendlich auch bei den Dingen, die jetzt nicht als Sätze sind, aber dass man da von also Zeichencharakter der Wahrheit sprechen kann. Und so schließt er dann auf Seite 73. Ich sehe vollkommen, dass durch dieselbe Begründung bewiesen wird, dass die Rechtheit unveränderlich bleibt, wie immer auch jene, nämlich die Gegenstände, in denen die Rechtheit sich befindet, sein möge. Also Rechtheit ist eigentlich unabhängig von der Träger der Rechtheit. Und das hatten wir ja auch bei der Justitia gesehen. Die Handlungen, die laudabiles sind, wie sagt man das, die ehrenwürdig, nein, die lobenswert sind, die sind ja nicht lobenswert, also nicht vordergründig lobenswert durch das, was sie jetzt faktisch tun, sondern dass sie aus einem ganz gewissen Grund gemacht werden. Weil wenn der König jetzt 10 Pfennig spendet, ja, aber wenn jetzt ein ganz armer 10 Pfennig spendet, dann ist das der Sache nach genau dasselbe. Aber bei dem König ist das nicht lobenswert, aber bei dem Armen schon. Das heißt, du musst jetzt nicht auf die Sache schauen, sondern ob es aus welchem Grunde es gemacht wird. Und wenn es darum gemacht wird, weil es gemacht werden sollte, dann heißt es lobenswert. Und so ist es auch hier bei dieser Wahrheit. Nach Anselm geht es um die Rectitudo und nicht um das, was diese Rectitudo trägt. Sie können sich das auch ganz einfach deutlich machen, wie wenn ich jetzt in holländischer Sprache sage, dort liegt eine Tasche, oder ich sage das in der englischen Sprache oder in der deutschen Sprache, das sind jeweils andere Träger. Aber die Bedeutung dieses Satzes ist in all diesen Fällen genau dieselbe. Und von dieser Bedeutung sagt man, dass sie wahr ist. Ja? Okay, jetzt sind wir fast durch. Okay, also nachdem er diese eine Definition gefunden hat, nachdem er also das Gegenargument, das er ja Anfang angeführt hätte, dass also die Wahrheit nicht in alle Dinge ist, weil die durch die Träger immer vervielfältigt wird, trifft damit keinen Grund. Okay. Ja, jetzt kriegen Sie wieder so eine semantische Überlegung. Weil dann sagt er, ja, aber wir sagen doch die Wahrheit von diesem oder von jenem. Und zeigt das dann nicht, dass eigentlich die Wahrheit immer also an den Träger gekoppelt ist? Und auch hier sagt er wieder, ja, das könntest du denken, aber das ist wieder eine Eigenart der lateinischen Sprache. Und dann gibt er das Beispiel, was ich vor 2 Sitzungen zitiert hatte, wo Thomas von Aquin Anselm aufgreift. Er sagt, das ist genau dasselbe wie, wir sagen auch, dass die Dinge in der Zeit sind. Aber das heißt nicht, dass die Zeit unabhängig von den Dingen existiert. Also, man sagt nicht, dass die Tempus est in ipsis rebus, wir sagen nicht, dass die Zeit in den Dingen ist, sondern dass ipse res sunt in tempore, dass die Dinge in der Zeit sind. Und so sagt er auch, es ist nun nicht so, dass die Wahrheit in den Dingen ist, sondern dass die Dinge in der Wahrheit sind. Also die Dinge bringen der Wahrheit zum Ausdruck, unabhängig davon, ob die Dinge, die Dinge bringen die Wahrheit zum Ausdruck. Das heißt, auch wenn die Dinge sind, nicht sind, gäbe es doch die Wahrheit. Okay. Sehen Sie also noch einen letzten Punkt, möchte ich andeuten. So sehen Sie eigentlich, dass diese beide Richtungen, wo du sagst, es gibt eine Wahrheit, aber wir sagen dennoch, dass die von vielen Dingen Wahrheit aus, dass die beide eigentlich nebeneinander stehen bleiben können. Wenn du der richtige Bezug weißt. Und so könnte man die anselmianische Position zusammenfassen, dass er in Bezug auf Wahrheit an die Immanenz und Transzendenz der Wahrheit festhalten will. Also er stellt fest, es ist letztlich immer dasselbe, was zum Ausdruck gebracht wird, aber je auf andere Weise. Und diese je auf andere Weise ist nicht so je auf andere Weise, dass es in irgendeiner Weise diese Einheit der Wahrheit gefährde. Gleichzeitig ist diese eine Wahrheit nicht so einig, dass die nicht von vielen verschiedenen Dingen zum Ausdruck gebracht werden konnte. Ja? Also Immanenz, Transzendenz. Das heißt, die Wahrheit ist nicht erschöpft durch die Anzahl der Träger von Wahrheit. Also die übersteigt eigentlich diese Träger. Okay, dann haben wir das eigentlich gehabt. Jetzt eine Evaluation, also was man über diese Wahrheitsauffassung sagen könnte. Also, Wahrheit ist Rechtheit. Und Rechtheit ist, was sein soll. Und das, was sein solle, das müssen Sie hier festhalten, ist das, was faktisch der Fall ist. Wenn wir jetzt mal absehen vom Menschen. Das heißt, es gibt keine zweite ideale Welt, die Welt dessen, was sein solle. Zumindest, wo es um die Natur geht. Unwahrheit besteht nur beim Menschen. Und wenn er wahr handeln oder wahr sprechen will, muss er sich anpassen an das, was tatsächlich der Fall ist. Weil die Natur, das haben wir ja gesehen, in einem der Kapitel von De Veritate, macht immer, was sie tun sollte. Ich werde hier gleich noch weiter darauf eingehen, aber das halten wir so mal fest. Zweiter Punkt. Das ist zumindest, wo es um die menschliche Erkenntnis geht, deutlich Korrespondenztheorie. Und drittens, auch eine Theorie, die davon ausgeht, dass Wahrheit nicht durch die Sprache produziert wird, sondern nur durch Sprache zum Ausdruck gebracht wird. Die Sprache dient sich hier der Wahrheit anzupassen und nicht umgekehrt. Das ist etwas, was wir auch bei Frege sehen werden. Ja? Und jetzt schließlich nochmal über diese Frage von Sein und Sollen. Auch bei dem Handeln spielt dasselbe wie beim Erkennen. Das heißt, das Natürliche ist Norm für das, was man ethisch eigentlich solle. Auch hier hat man also Korrespondenztheorie. Und jetzt füge ich eine Fußnote hinzu. Und Sie müssen gut sehen, was eigentlich die Errungenschaft hier ist. Weil, okay, Anselm stellt fest, dass also zumindest der Teufel aus der Wahrheit gefallen ist. Okay, der Teufel wird nicht mehr, also gerettet werden können. Aber der Mensch, der aus der Wahrheit gegangen ist, der kann. Und jetzt ist die Frage, woran kann er sich festhalten? Und hier stellt Anselm also fest, der Mensch kann sich eigentlich an zwei Dinge halten. Eins, die Vorschriften, wie man die in der Schrift findet. Okay, die werden hier aber nicht zur Sprache gebracht. Aber zweitens auch an der Schöpfung. Also der Mensch bringt sein Leben wieder im Einklang mit der Wahrheit, wenn er sein Handeln anpasst an das, was tatsächlich der Fall ist. Ich formuliere so, weil in der modernen Philosophie dieser Schluss als unzulässig gesehen wird, dass du nämlich das Sollen aus dem Sein ableitest. Aber wir sind hier in einer ganz anderen Welt. Wir sind, ich muss nicht sagen, in einer ganz anderen Welt. Wir sind hier in einer ganz anderen Weltauffassung. Und wenn man bei Kant also den Unterschied hat zwischen Reich der Natur und Reich der Freiheit, ist das ein Produkt von einer ganz anderen Weltauffassung. Und in dieser, also die kantische Weltauffassung, in der Tat kann man das nicht tun. Und ich versuche Ihnen das jetzt ein bisschen deutlich zu machen, was eigentlich spielt. Ich habe das in der letzten Sitzung auch kurz angedeutet. In der katholischen Tradition, das heißt eigentlich die Tradition bis so 1500, gibt es zwar einen gewissen Dualismus und wird das Körperliche, also mit, wie muss man das jetzt sagen, mit gewissen Fragezeichen versehen, wegen dieser irrationalen Begierde. Gleichzeitig geht man davon aus, dass eins durch die Tatsache, dass die Welt von Gott geschaffen ist, und zwei, durch die Tatsache, dass das göttliche Wort in der Inkarnation, also den menschlichen Körper angenommen hat, davon aus, dass dieses Körperliche nicht so weit von der Ursprung abgegangen ist, dass es nicht eine Stütze oder ein Handgriff sein kann, um den Weg zurückzufinden. Und sicherlich, es ist sehr interessant, wenn Sie so die Theologiegeschichte sich anschauen, man sieht, dass so sicherlich ab dem 12. Jahrhundert der Nachdruck immer mehr auf die Christologie zu legen kommt. Das geht auch zusammen mit aufgreifender aristotelischer Philosophie, wo deutlich gemacht wird, der Mensch kann eigentlich das Transzendente nur über seine Sinne erkennen. Er hat keinen direkten Zugang zum Transzendenten. Aber das Argument wird dann immer gegeben, also durch die Schöpfung und durch die Inkarnation hat Gott gezeigt, dass eigentlich die Schöpfung noch immer seiner Sache ist. Also Sie wissen ja, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so mal kurz hinzufüge, aber das müssen Sie eigentlich wissen, das Leben Christi ist eigentlich die Zurückführung des Geschaffenen mit Seele und Körper wieder zurück in die göttliche Natur. Und die Auferstehung ist quasi, dass das in der Tat wieder angenommen worden ist. Körper und Seele, und Sie wissen, in der katholischen Tradition wird gesagt, wir glauben auch in der Auferstehung des Körpers. Und diese religiöse Auffassung verstärkte eigentlich das Aufkommen des Aristotelismus, wo gesagt wurde, ja, in der Tat, wenn, und dann kriegen Sie solche Argumente, wie die vorher ja schon durch Anselm gegeben worden waren, weil der Aristotelismus kommt eigentlich nach Anselm, dass die Dinge ja nicht anders sein können, als sie sind und damit wahr sind, dann versteht man auch, dass man eigentlich die Schöpfung als solche als eine sichere Stütze, um der Mensch wieder von der Unwahrheit auf die Wahrheit zu führen, benutzen kann. Und deshalb, dass die sicherlich, also in der spätmittelalterlichen Zeit, die Philosophen, wir könnten das jetzt mal so sagen, naiv realist sind. Die gehen davon aus, ich mache gute Wissenschaft, wenn ich mich wirklich nur auf die Tatsache richte. Okay, das ist Punkt 1. 2. Wenn Sie jetzt so im 14., 15. Jahrhundert kommen, dann wird die Sache alle ein bisschen komplizierter. Und das gipfelt in der Reformation, wo Luther ja die Verdammtheit des Körpers aus der augustinischen Tradition kommt, sehr stark hervorhebt. Eigentlich ist seine Botschaft, alles was in irgendeiner Weise menschlich ist, heißt also körperlich, das kannst du und sollst du immer total vergessen. Damit wurde große Fragezeichen gesetzt ob du jetzt das, was du als Mensch von der Wirklichkeit sagst, ob du das überhaupt trauen kannst oder nicht. Dann kamen noch zwei Also so wurde schon die erste Fragezeichen gesetzt, bei ob du überhaupt so vorgehen kannst, ob das Sein, das was du siehst, Grundlage für dein Solle sein kann. Dann zweitens, also ich hatte Ihnen ja gesagt, dass der Aristotelismus, das ist ja also eigentlich mag ich das Wort nicht so, aber Sie müssen wissen, dass ab die Entstehung der Universitäten im 13. Jahrhundert, dass die Schulbücher, die gelesen wurden, waren eigentlich hauptsächlich die Schriften von Aristoteles. Und das ging von der Logik über die Naturphilosophie, Metaphysik, Ethik, also es war das gesamte Korpus von Wissen. Und dieses Wissen hatte also eine ziemlich naive, realistische Auffassung. Wenn Sie sich jetzt die, ich zögere jetzt ein bisschen, weil ich wollte sagen, die Errungenschaften der neuen Wissenschaften anschauen, aber da müssen Sie wissen, dass das damals gar nicht als Errungenschaft gesehen wurde, dann gehen die eigentlich weg von diesem naiven Realismus. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel, das Sie alle kennen, das Turmexperiment von Galileo. Also Sie wissen, Galileo folgte die Theorie von Kopernikus, dass die Erde sich dreht. Ja? Und dieses Argument von Kopernikus und von Galileo wurde durch die Aristoteliker verneint auf der Grundlage des sogenannten Turmexperiments, das hieße, du stehst auf einem hohen Turm und du schmeißt einen Stein nach unten. Und wenn die Erde sich jetzt bewegt, dann müsste der Stein also vor der Turm fahren. Das ist nicht der Fall und deshalb gehen wir davon aus, dass die Erde sich nicht bewegt. Galileo macht dann deutlich, nein, das was du siehst, siehst du eigentlich nicht. Also das, was du eigentlich wirklich siehst, das verstehst du nicht. Das heißt, du kannst deine Sinnesdaten nicht direkt trauen, weil eigentlich bewegt der Stein auch so. Aber du siehst das nicht, weil du selbst mitbewegst. Das ist wie wenn du in ein Schiff sitzt und da sitzt einer neben dir. Derjenige, der neben dir sitzt, der wird nicht sagen, hey, was bewegst du? Aber derjenige, der auf der Küste ist, wie heißt das? Der also am Strand steht, der sieht euch beide da so bewegen. Und so sagt Galileo, dass dieses Argument, das sogenannte Turmexperiment, gar nicht die kopernische Theorie von der Erdbewegung widerlegt. Galileo fügt also zwischen das, was du wahrnimmst, und die Interpretation der Daten eine Theorie, wo die Aristoteliker sagen würden, nein, wenn etwas bewegt, siehst du es bewegen. Und wenn es nicht bewegt, bewegt es auch nicht. Ja? So sagt Galileo, auch wenn es sich nicht bewegt, kann es sich bewegen. Und das ist natürlich eine sehr merkwürdige Feststellung. Weil wenn du das einmal sagst, dann sagst du, oh, okay, das heißt, ich kann eigentlich gar nicht sehen, ob etwas bewegt oder nicht. Weil auch wenn es nicht bewegt, kann es sich bewegen. Und so sehen Sie, dass nicht nur diese religiöse Kritik an der Körperlichkeit und das, was der Mensch sich zurechtlegt, sondern auch die wissenschaftlichen Theorien gingen immer weg von der naiven Vorstellung, dass das, was man sieht oder was man direkt wahrnehmen kann, eine Grundlage bilden kann, um sicheres Wissen aufzubauen. Und wenn man dann noch weiter geht, man kommt da so im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert mit der Entwicklung der Psychologie, Chemie, Psychoanalyse, ja, da wurde das noch viel und viel stärker gemacht. Und wenn du also diesen ersten Schritt gesetzt hast, der also hauptsächlich im Rahmen des neuen naturwissenschaftlichen Programms gesetzt wurde, wo also dieser naiven Realismus von Aristoteles verneint wurde, dann geht das natürlich nicht mehr vom Sein zum Sollen. Weil wer sagt dir, dass das, was ist, wirklich ist? Dann sagst du, ja, nein, das ist nur die Art und Weise, wie ich das sehe. Verstehen Sie, dann kann das kein objektiver Norm mehr sein. Ja? Also man kann also Anselm nicht sagen, ja, was war das? Das war so noch ein naives Weltbild. Das war einfach ein anderes Weltbild. Und das müssen Sie wissen, wenn Sie das begutachten sozusagen. Und ja, ich muss Ihnen, wenn Sie da meine Meinung wissen wollen, solche Transformation haben im Laufe der Geschichte, im Laufe der Geschichte der Philosophie, im Laufe der Geschichte der Wissenschaft sehr oft stattgefunden. Und welchen Schluss ziehe ich daraus? Nur ein ganz, wie muss man sagen, prudenter Schluss. Das heißt, dass man natürlich auch das, was wir jetzt als selbstverständlich und unverneinbar annehmen, dass man davon ausgehen muss, dass in 100 Jahren eine andere Person sagt, ja, aber entschuldige, aber das ruht auf Voraussetzungen, die kann man gar nicht annehmen. Und sicherlich, wo es um solche sehr schwerwiegende Sache geht wie Wahrheit, oder was ist jetzt Rechtheit oder Gerechtigkeit, muss man also ein ganz klein bisschen vorsichtig sein. Dass man also nicht klüger ist, als man eigentlich sein kann. Und da ist die Geschichte der Philosophie, finde ich, ein sehr guter Purgator. Also, wie muss man das jetzt übersetzen? Ein guter Lehrmeister, aber noch ein bisschen stärker. Also, Purgator ist etwas, mit dem man etwas ausmerzen kann. Wie Salpetersäure oder so. Also, ja, okay, also ich muss das sagen, weil ja diese Vorlesung über Wahrheit geht. Nein, gar nicht. Auch gar nicht sollte sein. Das kann man. Nein, weil ich meine, hier greifen wir jetzt, ich hatte Ihnen ja gesagt, das ist so eine schöne Schrift von Anselm, weil er also erlaubt, oft darauf zurück Bezug zu nehmen. Nehmen wir jetzt mal wieder den Unterschied, der Anselm macht zwischen dieser eine Wahrheit und die verschiedenen Träger. Das heißt, ich sage jetzt nicht, dass das meine Theorie ist, aber wenn Sie sagen, zwingt Ihnen jetzt das zu einem Relativismus, weil jeder Periode ja auf eine andere Art und Weise also über Wahrheit spricht, das folgt logisch gar nicht, dass das relativistisch ist. Wir haben ja hier in dieser Schrift auch gesehen, es gibt ganz verschiedene Formen von Wahrheit. Und es gibt, also wenn ich jetzt sage, der Satz 2 plus 2 ist 4 ist ein wahrer Satz und 3 plus 3 ist 6 ist ein wahrer Satz, aber 2 plus 2 ist 4 ist gar nicht, 3 plus 3 ist 6. Also die entweder du identifizierst Wahrheit mit dem Satz selbst, aber das kannst du nie sagen, weil du dann nie behaupten könntest, dass diese beiden Sätze beide wahr sind. Also was bringst du jetzt zum Ausdruck, wenn du sagst, dass diese beiden Sätze wahr sind? Verstehen Sie? Also wo man das dann finden muss, ich versuche jetzt langsam auch die Überleitung zu Frege zu machen. Der sagt ja, okay, es gibt ein gewisses Reich, eine gewisse Welt, wo, wie muss ich das jetzt sagen, Konstellationen, die wir als wahr bezeichnen können, zu finden sind. Das heißt, wenn, dann muss es dort gefunden werden. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, weil wir das in dem Text von Anselm selbst sehen können, von Frege selbst sehen können. Aber bevor ich Anselm jetzt abschließe, haben Sie noch eine letzte Chance, eine Frage diesbezüglich zu stellen. Weil der Zug geht unweigerlich vorbei. Ja? Bitte? Bitte noch? Aber also es wird jetzt gefragt, ob es nicht viel leichter wäre, vom Prinzip der Wahrheit als von der Wahrheit zu sprechen. Vielleicht würde Anselm sagen, bevor wir überhaupt über das Prinzip der Wahrheit sprechen, lassen wir erstmal schauen, wie es mit der Wahrheit wäre. Und zweitens, wenn wir jetzt seriös nehmen, was er sagt in diesem Kapitel über die höchste Wahrheit, ist die Wahrheit selbst ja nicht durch etwas anderes prinzipiert. Insofern ist Wahrheit eigentlich also steht Wahrheit eigentlich einzigartig da, wird durch nichts anderes bestimmt. Übrigens ist das auch etwas, was wir bei Frege sehen werden, wo er sagt, er geht sogar einen Schritt weiter an Anselm und sagt, Wahrheit kann sogar nicht definiert werden. Das muss man als etwas Einzigartiges annehmen. Was das ist, ist eine schwierige Sache. Bitte?
Es hat doch sehr der Gedanke los, weil man anfängt, dass die Schöpfung doch idealisiert wird. Also aus Wahrheit hat er die Schöpfung gegeben, und dann kann man kombinieren, und dann der Gedanke zum Ausdruck, dass die Schöpfung, also dass der Mensch sollte die Schöpfung wunderbar machen. Das heißt, dass die Schöpfung nicht so idealisiert ist, sondern dass sie eigentlich auch unfertig ist, sondern dass der Mensch auch mit der Schöpfung eigentlich mit Schöpfung arbeiten muss, die sich nicht nur an die Schöpfung anpasst, sondern auch, dass er die Schöpfung aus seinem Sinne gestalten kann und letztendlich dann auch verantwortlich für die Schöpfung ist. Also, dass er im Grunde genommen auch mehr eine aktive Rolle spielt, wie schon hier gelassen wird, mehr zum Ausdruck.
Also diese Frage zielt darauf ab, was eigentlich jetzt Status der Schöpfung ist und wie das, was ich vorhin gesagt habe, eigentlich damit zusammengeht, dass der Mensch sich der Schöpfung untertan machen solle. Also die Antwort wäre, es geht eigentlich um zwei total verschiedene Bereiche. Und zwei, die Idee, dass man die Schöpfung quasi trauen kann, ist ja eine Errungenschaft. Das heißt etwas, eine Errungenschaft, nachdem man reflektiert hat, wo finden wir jetzt eigentlich Halt? Also wo finden wir jetzt eine Norm? Und man sich dann gefragt hat, okay, ist das jetzt nur in einem transzendenten Bereich? Oder können wir diese transzendente Wahrheit auch irgendwie materialisiert finden? Ja? Noch eine kleine Fußnote. Wenn logische Empiristen, auch heutzutage noch davon ausgehen, dass es also ein Set von Sense-Data gibt, die unabhängig von jedwelcher Theorie sind, dann folgen die eigentlich unbewusst eine Metaphysik, wie Anselm die hier geführt hat. Weil die beweisen nicht erstmals, dass man die Sinnesdaten trauen kann. Man geht eigentlich davon aus, dass das, was man wahrnimmt, auch tatsächlich der Fall ist. Und Sie wissen, dass sicherlich so in der modernen Philosophie, aber viele Wissenschaftler sind da immun und vielleicht zu Recht, weil man anders nicht mehr forschen kann. Das ist aber ein Punkt, der auch in der modernen Philosophie, also sicherlich in der modernen Philosophie, sehr stark angegriffen wird. Man sagt, es gibt keine Tatsachen ohne Theorie. Okay, jetzt gehen wir über zu Frege. Also wir springen jetzt ins 20. Jahrhundert. Gottlob Frege. Ah, danke. Und der gilt als einer der Grundleger der modernen Logik. Er hat sich aber auch, und da wird es für uns interessant, mit metalogischen Fragen beschäftigt, also die Frage der Wahrheit. Wir wissen klassisch, und Frege folgt diese Spur noch, ist die Wissenschaft der Logik, die Wissenschaft, die Wahres vom Unwahres, vom Unwahrem lernt zu unterscheiden. Und insofern ist er ja als Theoretiker der Logik auch gezwungen, sich mit Frage der Wahrheit zu beschäftigen. Und er hat großen Einfluss ausgeübt auf Bertrand Russell und Ludwig Wittgenstein. Und auch wenn Sie so die moderne Debatten sich anschauen über Wahrheit, dann finden Sie sicherlich in irgendeiner Fußnote mindestens einmal Frege genannt. Frege hat vor allem so in Jena gearbeitet, 1918, das ist das Jahr, in dem den Aufsatz, den wir hier lesen werden, geschrieben wurde. 1918 ging er mit Emeritat, er starb dann 1925, als er 76 Jahre alt war. also Frege, 20. Jahrhundert. Aber hier sehen wir, wie ich das ja schon vorher angekündigt hatte, Punkte, die man auch bei Anselm sehen kann. Wahrheit ist unabhängig von Zeit und Raum. Wahrheiten werden gefunden, erfasst, nicht gemacht. Wahrheiten befinden sich in einem gewissen Reich, das der Gedanke. Und wenn Sie jetzt sich diesen Aufsatz der Gedanke anschauen, dann finden Sie da den lapidären Satz, den ich aber nicht an die Wand werfen wollte, um da keine Komplikationen kriegen zu können. Ein drittes Reich muss anerkannt werden. Aber Frege ist viel selektiver als Anselm, weil es ihm nur um Wahrheiten geht, wie die in der Wissenschaft eine Rolle spielen. Anselm versucht ja die ganze Palette zu finden. Wie er gesagt, wenn er sagt, dass die Wahrheiten sich in ein ganz bestimmtes Reich befinden, dann ist das ein Reich, das sich unterscheidet von das, was wir sinnhaft wahrnehmen können, also die sinnlich wahrnehmbaren Objekte, wie auch von den Vorstellungen. Fußnote. Diese Theorie ist später von Karl Popper aufgegriffen worden und er spricht dann von Welt 1, 2, 3 und der Einfachheit halber, also greife ich das jetzt mal auf, dieses Reich der Gedanken ist, was bei Popper Welt 3 ist. Und Frege unterscheidet also ein solches Reich von das der sinnhaft wahrnehmbare Dinge, das wäre bei Popper Reich 1, also die physischen Objekte, wie auch von Reich 2 oder Welt 2, und das wäre die Welt der Vorstellungen. Weil Ding und Vorstellung ist natürlich nicht dasselbe. Also, ich sehe da jetzt das Gebäude ruft in mir eine gewisse Vorstellung hervor. Weil wenn ich mich jetzt umkehre, kann ich mir das Gebäude noch immer vorstellen. Und diese Vorstellung ist natürlich nicht das Gebäude, weil ich kann mich über diese Vorstellung Gedanken machen. Dann mache ich mir nicht über das Gebäude eine Gedanken. Okay. Aber über wie er jetzt also dieses Reich 3 also findet, das werden wir später sehen, weil er zeigt, dass wenn du reflektierst über Vorstellungen, also über Welt 2, oder wenn du reflektierst über Welt 1, die Welt der Dinge, du eigentlich immer gezwungen bist, eine Welt 3 anzunehmen. Das werden wir aber später noch sehen. Nun, was ist ein Gedanke? Der Aufsatz, den wir lesen, ist ja überschrieben, der Gedanke. Was ist nun ein Gedanke? Der Gedanke ist der Inhalt eines kategorischen Satzes. Kategorischen Satze, das ist ein Satz mit Subjekt ist Prädikat. Also nicht zum Beispiel, oh, möge es morgen schönes Wetter sein, sondern es ist morgen schönes Wetter. Der Inhalt eines kategorischen Satzes wie der Apfel ist grün und dann der Gedanke wäre, dass der Apfel grün ist. Also der Inhalt eines Satzes, eines kategorischen Satzes. Das ist der Gedanke. Und es geht hier bei Frege um das basale Verhältnis zwischen Subjekt und Prädikat. Das heißt, alle Informationen, die aus dem Satz, der angibt, wie Subjekt und Prädikat aufgefasst werden müssen, gehören eigentlich außerhalb des Gedankens. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt sage, der Apfel ist möglich grün, dann ist der Gedanke, der Apfel ist grün. Und möglich gibt an, wie ich jetzt mit diesem Gedanken umgehen muss. Also du musst dann eigentlich sagen, möglich, der Apfel ist grün. Oder wenn ich sage, der Apfel ist notwendig grün, dann hast du notwendig, der Apfel ist grün. Oder wenn ich sage, der Apfel war grün, dann ist es war, der Apfel ist grün. Oder der Apfel wird grün sein, dann gilt, es wird wahr sein, der Apfel ist grün. Sehen Sie, der Gedanke bleibt immer dasselbe, dass der Apfel grün ist. Und alles, was also noch mehr in diesem Satz als nur Subjektprädikat, das gilt eigentlich nicht, das sind keine Konstituenten für den Gedanken, sondern für die Art und Weise, wie mit dieser Gedanke umgegangen werden muss. Die gehören eigentlich letztendlich nicht zur Gedanke. Okay, dritter Punkt. Wissenschaft. Wie gesagt, Frege untersucht in der Gedanke, also dieser Aufsatz, nicht alle Typen von Wahrheit. Es geht ihm nur um Wahrheit in der Wissenschaft. Das sagt er einfach so. Er sagt damit nicht, dass es diese andere Form von Wahrheit nicht gibt. Aber das interessiert ihn nicht. Und das müssen wir also wissen. Und was steckt dahinter? Jetzt bin ich beim vierten Punkt, die Logik. Hintergrund ist also sein Interesse in der Logik. Er war ja Logiker. Und Logik untersucht die Gesetze des Wahrseins. Wie also Wahres von Unwahrem unterschieden werden kann. Logik untersucht die Gesetze des Wahrseins, wie wahr in den Wissenschaften hantiert wird. Er spricht also über die, also hier, wie gesagt, spricht die alte Bestimmung der Logik als Wissenschaft der Wissenschaften. Also er sucht Wahrheit in den Wissenschaften, weil er Logik als Wissenschaft der Wissenschaften versteht. Und Frege will so das Terrain suchen, wo von Wahrheiten gesprochen wird, weil er dann auch die Welt hat, wo die Logik greift. Also nochmal zurück, die Logik ist die Wissenschaft, die alle Wissenschaften wissenschaftlich macht. Eins, Logik ist die Wissenschaft, die Wahres von Unwahrem trennt. Frege ist in diese Bedeutung von Wahrheit interessiert, deshalb, dass er sich nur auf die Wissenschaften konzentriert. Und er versucht dann zu suchen, okay, wie sprechen Wissenschaften über Wahrheit, weil er dann weiß, in welchem Bereich eigentlich Logik operiert. Ja? Weil, ich meine, so die Feststellung, die man öfters machen kann, dass vieles in der Wirklichkeit nicht logisch ist, ja, da würde Frege sagen, in der Tat ja, aber Logik geht eigentlich auch gar nicht um diese Bereiche. Logik spielt nur in einem ganz bestimmten Bereich eine Rolle. Und Sie sehen hier, Frege wird immer gesehen als der Vater der formalen Logik. Weil bis vor Frege war Logik eigentlich die aristotelische Logik. Das heißt, eigentlich, man hatte zwar ein eigenes Bereich der Logik, aber man ging davon aus, nun ja, mit dieser Logik können wir auch über die Wirklichkeit sprechen. Insofern hat die Logik zwar einen eigenen Gegenstand, aber letztendlich braucht man ein solches Dritte Reich, wie Frege das sucht, gar nicht. Aber Frege versucht eigentlich jetzt eine Logik aufzubauen, die die Gesetze für genau dieses spezielle Dritte Reich gibt. Also hier fängt eigentlich die formale Logik an. Das heißt, die Logik, die nicht nur beschreibt, sondern auch vorschreibt. Okay. Dann wissen Sie also, was Frege also vorhat. Er spricht also nicht über die Wahrheit der Kunstwerke oder Wahrhaftigkeit von Handlungen. Okay, jetzt fünfter Punkt, habe ich überschrieben mit Idealismus. Sein Befund, dass es ein solches Reich gibt, hat etwas Idealistisches. Jetzt meine ich das nicht im politischen Sinne, sondern im philosophischen Sinne. Also Wahrheit wird in einer Welt gefunden, die nur für das Denken zugänglich ist. Und diese dritte Welt normiert unseres Denkens. Also ich formuliere es jetzt mal so, um Ihnen auch deutlich zu machen, dieser Aufsatz ist erschienen in einer ganz bestimmten Zeitschrift, 1918, eine Zeitschrift, die hieß Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus. Und das war das Organ der Deutschen Philosophischen Gesellschaft und die das Ziel hatte, das müssen Sie wissen, weil Sie dann einige Stellungnahmen in diesem Aufsatz besser verstehen können, die Pflege, Vertiefung und Wahrung deutscher Eigenart auf dem Gebiet der Philosophie, ja, im Sinne des von Kant begründeten und von Fichte weitergeführten deutschen Idealismus. Und wir werden auch sehen, dass so die Auffassung über das Ich, wie man das bei Fichte sehen kann, als Ausgangspunkt der Philosophie bei ihm, dass das hier in diesem Aufsatz eine wichtige Rolle spielt. Okay, in dieser selben Zeitschrift hat er nachdem er diese publiziert hat, schnell auch ein zweiter und ein dritter, nämlich ein Aufsatz über die Verneinung und ein Aufsatz über Gedankengefüge publiziert. Und diese drei hat er den Oberbegriff gegeben, logische Untersuchungen. Und in der Neupublikation dieser Aufsätze von Günter Patzig, also das ist mehrfach aufgelegt worden, sind diese Aufsätze dann auch herausgegeben unter dem Titel Logische Untersuchungen. Das können Sie hier sehen. Also das ist ein Titel, der eigentlich nicht über unseren Aufsatz steht, sondern über diesen dritten, aber der wurde als dritter Teil von den logischen Untersuchungen angekündigt. Okay. Bis jetzt Fragen? Dann gehe ich zum Aufbau über. Wie ist dieses Werk aufgebaut? Also den Aufsatz, den wir lesen, der Gedanke, das ist etwas mehr als 20 Seiten, also nicht viel. Aufbau ist aber nicht ganz deutlich. Das heißt, es gibt keine Einteilung. Und er sagt auch nicht, okay, jetzt werde ich erstmal das tun, dann mal das tun, dann mal das tun. Also man könnte sich ein bisschen verlieren in diesem Aufsatz. Dennoch ist ganz klar, was er eigentlich will. Das sagt er nämlich am Anfang. Wahrheit suchen, wie das in den Wissenschaften gehandhabt wird. Aber was ich Ihnen vorhin gesagt habe, wie das zusammenhängt mit der Logik und so, das bespricht er gar nicht. Deshalb ist es ein bisschen verwirrend. Okay. Nachdem er also gesagt hat, was er tun will, folgt direkt eine Kritik am sogenannten Psychologismus. Dann folgt eine Kritik an der Korrespondenztheorie. Dann kommt er zum Schluss, dass Wahrheit nicht definiert werden kann. Und dann beginnt eigentlich ein ganz langes Stück, das ist eigentlich das Herz, ein ganz langes Stück, worin er versucht, den Ort zu finden, wo Wahrheiten gefunden werden können. Und das tut er vor allem durch eine Kritik an der Lehre, dass die Welt, worüber wir sprechen, aus Vorstellungen aufgebaut ist. Also er kritisiert die Auffassung, dass die Welt, also die Ausgangspunkt des Denkens ist, dass das nur die Welt der Vorstellungen ist. Also diese solipsistische Theorie war um 1900, also eine gängige Lehre, muss ich nicht sagen, aber irgendwie eine Position, die öfters vertreten wurde. Ich werde später mehr darüber sagen. Okay, ich wiederhole das nochmal, dass Sie für sich selbst aufschreiben können, was so wie der Aufbau ist. Also am Anfang sagt er, was er will, Wahrheit wie in den Wissenschaften, eins. Dann zwei, Kritik am Psychologismus. Drei, Kritik an der Korrespondenztheorie. Vier, Schluss, dass Wahrheit nicht definiert werden kann. 5, ein längeres Stück, wo es geht, wo Wahrheiten gefunden werden kann. Und das tut er vor allem 6 durch eine Kritik an der Lehre, dass die Welt, worüber wir sprechen, nur aus Vorstellungen aufgebaut ist. Okay, ich werde jetzt so vorgehen, dass ich die wichtigsten Punkte rausgreife und die dann kommentiere. Fangen wir an mit dieser Kritik am Psychologismus. Auch das ist wieder ganz für die Zeit um 1900. Da wurde also von bestimmten Denkern die Gesetze der Logik mit den Gesetzen der menschlichen Psyche identifiziert. Da sagte man also, die Gesetze der Logik sind eigentlich die Gesetze des menschlichen Denkens. Also so bekam die Logik eigentlich wurde die eine empirische Wissenschaft. Also Sie müssen das sehen, in dem Zuge der also Positivismus eigentlich, wo auch die Logik also wissenschaftlich, also empirisch wissenschaftlich wurde. Und das hieß dann, dass letztendlich die Hauptwissenschaft der Wissenschaften die Psychologie war. Also nicht länger die Logik, sondern die Psychologie. Man muss das auch sehen im Rahmen des Kantschen Erbes, also in der Kritik der reinen Vernunft bei Kant, machte Kant ja deutlich, dass der Mensch, ich formuliere das jetzt mal ganz salopp, sich die Welt zurechtlegte. Und dieser Ansatz wurde dann weiter aufgegriffen, indem er sagt, in der Tat, es sind eigentlich die Gesetze der menschlichen Psyche, die erklären, wie die Welt gestaltet ist, die Welt, worüber wir denken. Nun, Frege kritisiert das. Frege war ja nicht der einzige, Husserl war ja auch jemand, der das sehr stark kritisierte. Und Frege unterscheidet, und er sagt, okay, man solle so unterscheiden, und wenn man jetzt den Psychologismus anhängt, könnte man das nicht mehr. Er unterscheidet zwischen Wahrsein, und das wird durch die Logik bestimmt, und Fürwahrhalten. Und das wird durch die Psychologie bestimmt. Es ist ja ganz gut möglich, sagt er, dass das Unwahre für wahr gehalten wird. Ja. Nun, wenn du das schon zugestehst, dann können also die Gesetze der Psychologie nicht die Gesetze der Logik sein. Weil du dann an Fürwahrhalten korrigieren kannst. Wenn also Wahrheit nur im Fürwahrhalten gefunden werden kann, dann können Sie Ihre Wahrheit haben und ich, und dann sind wir ausgeredet. Also Frege möchte dann sagen, nein, es gibt also eine unabhängige Wissenschaft von unserem Fürwahrhalten, eine unabhängige Wissenschaft, die entscheiden kann, wer von uns jetzt Wahres für wahr hält und wer jetzt Unwahres für wahr. Nun, er will also untersuchen, in welchen Fällen das Fürwahrhalten durch die Logik und nicht durch Aberglauben oder so etwas bestimmt wird. Okay, würde er sagen, die Gesetze der Vorstellungen, also wie wir jetzt über Wahres sprechen oder wie wir jetzt Wahres für wahr halten oder Unwahres für wahr halten, das wird in der Tat durch die Psychologie studiert. Aber das betrifft nicht dieses typische Reich, wo die Logik Herrscherin ist. Und das werden wir auch später sehen. Frege macht nämlich deutlich, dass neben diesem Reich der Vorstellungen, das von der Psychologie studiert wird, es noch ein drittes Reich gibt. Das Reich der Vorstellungen, das von der Psychologie studiert wird, ist das zweite Reich. Sie müssen so, Sie haben die Dinge, und wie ich mir die Dinge jetzt vorstelle und wie ich quasi meine Welt, meine Innenwelt aufbaue, das wird von der Psychologie studiert. Aber ob das jetzt wahr ist, das wird von der Logik bestimmt. Und dafür hast du das dritte Reich nötig. Und so formuliert also Frege ganz lapidär auf Seite 31, ich habe für Sie also die Kernsätze rausgeholt, damit Sie sich in dieser Aufsatz handhaben können. Um jedes Missverständnis auszuschließen und die Grenze zwischen Psychologie und Logik nicht verwischen zu lassen, weise ich der Logik die Aufgabe zu, die Gesetze des Wahrseins zu finden. Nicht die des Fürwahrhaltens oder Denkens. In den Gesetzen des Wahrseins wird die Bedeutung des Wortes wahr entwickelt. Nicht in die des Fürwahrhaltens, kann man hinzufügen. Okay, jetzt kriegen wir den nächsten Punkt, Kritik an der Korrespondenztheorie. Sein wichtigstes Argument hier ist, dass wahre Abbildungen nicht bestehen. Sicherlich nicht bei Sätzen und sicherlich auch nicht bei Gedanken. Ich expliziere das mal. Wenn ich jetzt sage, das ist ein wahrer Stuhl, und ich impliziere damit, dass dieser Stuhl sein Original getreu abbildet, ja, wie die Korrespondenztheorie das behaupten könnte, habe ich ein Problem. Weil solange der abgebildete Stuhl nicht exakt identisch ist mit dem Original, kannst du nicht von Wahrheit sprechen. Das heißt, eigentlich, wo es keine Abbildung mehr gibt, kann ich erst von Wahrheit sprechen. Also ein kleines Problem. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber warte, Sätze können doch die Wirklichkeit abbilden, dann musst du dir mal fragen, hä? Sätze? Aber bei Sätze sind wir doch auf einem ganz anderen Niveau. Sätze, die sind entweder geschrieben oder gesprochen oder gedacht. Aber der gedachte, geschriebene oder ausgesprochene Mensch ist ja doch kein Mensch. Also ich meine wahrscheinlich etwas anderes, wenn ich sage, dass ein Gedanke wahr ist. Ich kann nicht meinen, dass der Gedanke also die Wirklichkeit genau abbildet, so wie sie ist. Weil das tut der Gedanke nicht und das weiß jeder auch. Das ist also eine klassische Kritik an der Korrespondenztheorie. Wenn Sie jetzt einen ganz lustigen Kritiker haben wollen, dann den finden Sie in einem ganz anderen Bereich, nämlich bei Meister Eckhart. Meister Eckhart hat ja eine sehr starke Einheitsmetaphysik und er sagt, okay, wenn jetzt gesagt wird, dass der Mensch ein Abbild Gottes ist, wie das in der Heiligen Schrift gesagt wird, und wenn er ein wahres Abbild Gottes ist, dann muss er also mit Gott identisch sein. Weil sonst kann das Bild nicht wahr sein. Also deshalb ist eigentlich der Mensch genau wie Christus, der Sohn Gottes. Also so sehen Sie, wie dieses Reflektieren über, was jetzt ein Bild sein kann, also nicht nur in diesem Kontext, sondern auch in metaphysische und sogar theologische Überlegungen eine Rolle gespielt hat. Aber letztendlich ist das genau dieselbe Theorie, dass der Begriff des Bildes ein sehr schimmerhafter Begriff ist. Weil wenn du sagst, nein, aber es ist doch evident, dass das Bild nicht das Original ist, aber dann sprichst du ja nicht über Bild. Gesetze, ich bilde jetzt mit ein gewisses Zeichen dieses Gebäude ab. Ich sage jetzt, okay, dieses Zeichen ist dieses Gebäude. Und wenn du jetzt sagst, ja nein, das ist doch evident, dass das Bild nicht dasselbe ist. Aber wenn ich jetzt das nehme, was nicht dasselbe ist als das Bild, nämlich so meine Hände, die das abbilden, daran können Sie gar nicht sehen, dass das ein Bild ist. Weil wenn ich hier so stehe, Sie können auf diese Hände schauen, solange Sie wollen. Sie sehen gar nicht, dass diese Hände jetzt das Bild abbilden. Das heißt, der Träger spielt eigentlich gar keine Rolle. Ja, was dann? Die Abbildung. Aber das ist eigentlich nicht die Abbildung. Die Abbildung ist eigentlich der Inhalt dieser Abbildung. Genau wie wenn Sie auf der Kreuzung ein Verkehrsschild haben. Das Verkehrsschild verweist ja nicht auf sich selbst. Das Verkehrsschild, wenn da so ein Kreuz draufsteht, dass da eine Kreuzung kommt, verweist auch nicht auf diese Kreuzung. Ich meine, Sie kommen nicht an der Kreuzung und Sie schauen dann, wo finde ich jetzt genau diese zwei Balken? Nein, was also dieses Ding bedeutet, sieht man eigentlich gar nicht. Also die Bedeutung ist eigentlich dieses Kreuzpunkt, heißt das so, diese Kreuzung. Aber das ist eigentlich diese Kreuzung selbst. Also eigentlich bildet das Bild gar nicht diese Kreuzung ab. Aber doch, weil das Bild bildet ja. Aber wo ist jetzt die Anbildung? Ja, das ist eigentlich das Original. Aber dann kann man nicht mehr von Anbildung sprechen. Sie sehen, wie schimmerhaft das Operieren mit der Terminus Bild ist. Und Frege tut das auch und kommt dann zum Schluss. Nein, also wenn du über Wahrheit sprichst, das ist eigentlich, das ist gar nicht so, weil das Bild ja nicht das Original ist. Und zweitens, Wenn wir über Wahrheit sprechen oder Wahrsein von einem Satz sagen, dann meinen wir doch, das Wort wahr gibt doch in keiner Weise an, dass es sich hier um einen Bezug handelt zwischen zwei Dingen. Wie Frey gesagt, das Wort wahr ist kein Bezugswort. Und schließlich noch, okay, Gesetz, du würdest das zugestehen, dass Wahrheit Abbildung wäre, wie bei der Korrespondenztheorie. Dann müsstest du aber auch zugestehen, dass es verschiedene Abbildungen von dem einen Original gibt. Doch, weil wenn ich jetzt ein Original habe, dieses Gebäude, und ich habe zwei Abbildungen, dann sind diese Abbildungen verschieden. Ich sage, ich habe ja mehrere Abbildungen. Hieße also, dass es verschiedene Grade von Wahrheit gibt, weil diese beiden Abbildungen ja nicht identisch sind. Kannst du also annehmen, dass das eine das Gebäude besser abbildet als das andere? Ja? Wie das bei Gemälden oder bei Fotos so ist. Meinen wir das eigentlich bei Wahrheit? Okay, gut, das könnte man sagen, aber dann muss man auch zugestehen, dass es Grade von Wahrheit gibt. Ja? Wie man, wenn Sie jetzt einen Ausweis machen lassen müssen, müssen Sie ja ein Foto haben, das also so deutlich wie möglich ist. Und könnte sein, dass der Beamte da am Schalter sagt, nein, das ist nicht, das ähnelt nicht gut genug. Also es gibt also verschiedene Abbildungen von Ihrem Gesicht, von dem das eine wahrhafter ist als das andere. Ist das jetzt, was wir meinen, wenn wir in der Wissenschaft von wahr sprechen? Nein, würde Frege sagen, weil in der Wissenschaft gilt nur wahr, unwahr. Nicht, ja, halb wahr. 2 plus 2 ist 4, ist wahr. 2 plus 2 ist 3, ist unwahr. Wenn ich jetzt sage, 398 plus 712 ist 317, dann sagen Sie nicht, ja, jetzt, weil es so kompliziert ist, es ist vielleicht ein bisschen wahr, weil Sie auch große Zahlen gegeben haben. Und okay, wenn man große Zahlen hat und man addiert die, dann kriegt man auch große Zahlen. Nein, das ist einfach falsch. Ja? Oder wenn wir verabreden, okay, Sie kommen um 12 und Sie kommen um eine Sekunde nach 12. Also, da kommen Sie nicht um 12. Da können wir lange drüber reden, aber kommen Sie nicht um 12. Übrigens, das wäre die wissenschaftliche Haltung, weil er sagt, das ist nicht 12. In anderen Bereichen, aber Frege sucht diese Bereiche nicht, spielt das keine Rolle. Okay. Aber weil es in der Wissenschaft dennoch eine Rolle spielt, also weil die Wissenschaft sagt, wahr oder unwahr, kann diese Abbildtheorie nicht gelten. Ja? Wenn Sie diese drei Argumente kennen, da kennen Sie die klassischen Argumente gegen die Korrespondenztheorie. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So scheitert aber auch jeder andere Versuch, das Wahrsein zu definieren. Also er stellt fest, ich muss noch etwas hinzufügen, dass wenn jetzt diese Korrespondenztheorie nicht stimmt, man Wahrheit auch nicht definieren kann, weil gesetzt, es gäbe eine Definition von Wahrheit, dann müsste ich ja immer, wenn ich das Wort wahr anwende in einem bestimmten Falle, auch natürlich feststellen, ob ich diese Anwendung wahrhaftig anwende oder nicht. Das hieß, ich muss eigentlich eine Definition oder eine Bestimmung von Wahrheit anwenden, die mir etwas sagt über ob ich jetzt Wahrheit wahr definiert habe oder nicht. Also das Problem, das man bei der Korrespondenztheorie hat, kehrt eigentlich genau zurück, wenn du versuchst, Wahrheit zu definieren. Ja? Weil du dann wissen musst, ob diese Definition wahr ist. Aber um das zu wissen,
ja, weil wenn die Definition nicht stimmt, ja, dann nützt sie zu nichts.
Aber um festzustellen, ob diese Definition wahr ist, musst du wissen erst, was Wahrheit ist. Oder was wahr ist.
Und so kommt er auch, und das ist der letzte Satz, so kommt er dann zu dem Schluss hier. So scheitert aber auch jeder andere Versuch, das Wahrsein zu definieren. Denn in einer Definition gebe man gewisse Merkmale an. Okay. Und bei der Anwendung auf einen besonderen Fall käme es dann immer darauf an, ob es wahr wäre, dass diese Merkmale zutreffen. So drehte man sich im Kreise. Hiernach ist es wahrscheinlich, dass der Inhalt des Wortes wahr ganz einzigartig und undefinierbar ist. Also hier weicht er von Anselm ab. Anselm war ja der Meinung, man könne das vielleicht definieren. Hier wird behauptet, nein, das kann man nicht definieren, weil man diese Definition selbst ja nicht bestimmen kann. Ja? Okay, dann lassen wir das hier bei stehen. Und dann gehen wir nächste Woche weiter. Danke.